Willkommen bei Rotfunk, dem Podcast des Karl-Renner-Instituts. Mein Name ist Maria Maitschnick, ich bin die Direktorin des Renner-Instituts. Meine Gesprächspartnerin heute ist die Schriftstellerin Julia Rabinowitsch. Geboren in der Sowjetunion, kam sie als Kind nach Wien. Sie ist eine mehrfach preisgekrönte Romanautorin. Unter anderem ist sie Trägerin des Rauriser Literaturpreises und sie war für ihren Roman Die Erdfresserin für den Bachmann-Preis nominiert. Und sie schreibt auch Theaterstücke. Zudem engagiert sie sich in der öffentlichen, politischen und gesellschaftlichen Debatte und nimmt sich dabei selten ein Blatt vor den Mund. Herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du hier bei mir im Karl-Renner-Institut bist. Darf ich dich bitten, dass du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellst?
Ja, vielen Dank für die Einladung als erstes. Ich freue mich sehr, mich auch hier breit machen zu können und nicht nur auf Twitter, im Standard oder im Kurier. Ich bin Autorin, ich bin auch Kolumnistin. Ich habe für Flüchtlinge gedolmetscht über einige Zeit. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, ich habe jetzt quasi meine Karriereschritte rückwärts aufgezählt, dann bin ich mittelmäßig gute Schülerin und davor ein Kontingentflüchtling. Das heißt, ich betrat Österreich als staatenloser Mensch. Das macht sicher einen großen Teil meines Gefühls aus, dass es in meiner Pflicht sei, mich für andere Menschen auch einzusetzen. Das ist das, was ich erlebt habe. Es kamen Menschen auf mich zu, auf meine Familie. Sie haben mich unterstützt, sie haben mich willkommen geheißen. Und mir ist sehr wichtig, das weiterzutragen.
Wie kam es dazu, Julia, dass du ein Kontingentflüchtling, wie du es jetzt so technisch auch beschrieben hast, geworden bist und dass du als staatenloser Mensch nach Österreich kamst?
Das ist natürlich schon sehr lange her. Da hat der eiserne Vorhang nicht einmal Risse gezeigt.
Das war in den 70er
Jahren. Es war ganz genau genommen 77, Ende des Jahres, knapp vor Weihnachten. Oder war es Februar des nächsten Jahres? Verdammt, das weiß ich leider nicht mehr. Nein, ich war 7. Das passt, hab mich nicht geirrt. Es war 77 noch, aber Winter, Ende des Winters. Wir haben die Sowjetunion verlassen, weil wir als jüdische Personen nicht nur durchaus Verfolgung dieser Minderheit erlebt haben, aber auch die Möglichkeit zu emigrieren. Es gab eine gewisse Anzahl von Menschen, denen erlaubt wurde, die Sowjetunion zu verlassen. Endpunkte der Reise hätten sein sollen Israel oder Amerika. Und wir sind in Wien gestrandet, unter anderem auch, weil Bruno Kreisky das ermöglicht hat. Wir waren unter den Ersten, die das frei quasi wählen durften, nicht weiterzufahren. Es war also ein großes Privileg und das war natürlich auch ein großes Glück. Denn obwohl ich viel Kontakt habe mit meinen Verwandten in Amerika und auch denen in Israel, ich glaube nicht, dass diese beiden Länder für mich das bedeutet hätten, was Österreich und Europa für mich bedeutet hat und bedeutet.
Du hast anfangs schon angesprochen, dass deine persönliche Geschichte sowohl dein literarisches Schaffen als auch dein politisches Engagement prägt. Du hast ja vor wenigen Jahren dein erstes Jugendbuch geschrieben mit dem Titel Dazwischen ich. Und da geht es eben auch um ein Flüchtlingsmädchen und um die Ankommensgeschichte dieses Flüchtlingsmädchens. Hast du da deine Geschichte beschrieben?
Nein, denn meine Geschichte habe ich zu einem großen Teil im Spaltkopf beschrieben, in meinem Debütroman. Im Debüt bleibt man ja ganz gern oft bei sich selbst, oder ich zumindest bin gerne nah an mir geblieben, auch aus Unsicherheit heraus auf eine Art. Man kennt noch nicht so viel anderes, in das man sich so gut versenken könnte literarisch, zumindest ich an meinen Anfängen. Und dazwischen ich ist eher an meinen Erfahrungen gewachsen, die ich in dem Flüchtlingsdienst quasi gemacht habe. Von der Diakonie, für die habe ich gedolmetscht in Psychotherapiezentren und Psychiatriebehandlungen. Das heißt, ich habe keine Verfahren miterlebt. Ich habe auch keine Gerichtsdolmetschen betrieben. Ich konnte wirklich über eine lange Zeitspanne, oft über ein Jahr, Menschen mit begleiten, die in diese Therapien gegangen sind. Und da lernt man einerseits so viel kennen an der Entwicklung dieser Person oder dieser Familie, die da betreut wird. Und gleichzeitig kann man gut beobachten, was es heißt, anzukommen, sich zu integrieren im Sinne von Fuß zu fassen und das Land zu verstehen und vor allem die Traumata zu überwinden, die ja viele von den von uns Betreuten eindeutig mit sich herumgeschleppt haben. Ich war immer wieder sehr beeindruckt, wie tapfer diese Menschen waren, die mit dieser Belastung trotzdem geschafft haben, in den Deutschkurs zu gehen, trotzdem geschafft haben, sich Arbeit zu suchen, dann eine Wohnung. Das war eine noch viel größere Leistung als jemand, der hier nicht quasi aus einem Kriegsgebiet kommend hier aufgeschlagen ist. Da gab es Familien mit schrecklichen Geschichten. Ich habe auch bei Hemmerjad gedolmetscht und da hatten wir ausschließlich nur Kriegsopfer und Folteropfer. Insofern, es war beeindruckend, welche Last sie mit sich trugen, wie sie sich trotzdem weiterentwickelt haben. Und das war für mich eigentlich der Auslöser, dazwischen ich zu schreiben. Es ist insofern biografisch, als dass ich mit ihnen gearbeitet habe und ich sie beobachtet habe und mit ihnen gesprochen habe. Aber es ist weniger meine eigene Geschichte als Kind.
Es beschreibt ja auch quasi ein Kind aus der aktuellen, unter Anführungszeichen, Flüchtlingssituation.
Ja, weil, weißt du, es ging mir vor allem darum, bei dazwischen ich, ein Antikriegsbuch zu schreiben. Das war das, was mich dazu am meisten motiviert hat, weil ich einfach das Gefühl hatte, und das hätte ein Jugendbuch sein müssen, dieses Antikriegsbuch, weil ich denke, die Zeitzeugen sterben. Sie können nicht mehr großflächig vermitteln, was das gewesen ist, ein Krieg in Familien, im bürgerlichen Leben, an der Front, überall, also Holocaust sowieso, völlig außer Rahmen, wieder ein ganz anderes Thema und ein viel zu schweres, als dass ich sagen würde, das kann man nicht vermitteln, natürlich, und gerade Überlebende können das am besten vermitteln. Nur ich wollte den Jugendlichen jemanden vor die Nase setzen, der so alt ist wie sie, damit sie sich besser mit dieser Person identifizieren und mich, sie in dieses Bewusstsein, in diesen Menschen und in seine Geschichte leiten lassen. Weil durch dieses Mädchen kann ich zeigen, welche Last das für Jugendliche und Kinder ist, in einem Kriegsgebiet zu sein. Wie schrecklich das ist, was für Folgen das hat, sogar wenn man schon in Sicherheit ist. Sie sagt ja ein paar Mal, der Krieg ist teilweise im Weitergehen, in ihren Köpfen. Sie haben ihn noch nicht ganz verlassen. Und solange sie nicht ganz sicher sind, also auch vor allem solange sie in diesem Schwebezustand sind, wo sie nicht wissen dürfen, sie bleiben oder nicht, ist nichts abgesichert, kann nichts aufgearbeitet werden. Ja. Es ist ein schrecklicher Zustand. Mhm. Und ich habe ihn sehr oft erlebt an Jugendlichen. Das war der eine Punkt. Aber der andere Punkt, ein Teil von dem, was ich gefühlt habe, ist natürlich schon auch in Madina, dem Mädchen, drinnen. Das ist einerseits dieses Trauma der Sprachlosigkeit, das ich natürlich genauso hatte, wie jedes Kind, das aus seiner Sprache gerissen und in eine neue gesetzt wird, wobei es Kinder noch viel leichter haben, diese Sprache auch schnell wieder zu erlernen. Aber die Erwachsenen können es sich zumindest logisch besser erklären, vielleicht als Kind, vor allem als kleineres Kind, bist du dem eigentlich relativ hilflos ausgeliefert, dass dich einfach keiner mehr versteht. Oder dass du vielleicht die Schrift nicht einmal lesen kannst. Es ist ja ein völlig anderes System für viele, nicht nur für mich. Und gleichzeitig, das war die Erinnerung, die von mir vielleicht stammen könnte und dieses Nicht-Dazugehören am Anfang, dann das kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Die Wühlkiste, die Kleider aus der Wühlkiste, die brandmarken dich natürlich sofort. Egal wie du dich anstrengst, du fällst trotzdem auf, weil du einfach nicht mit kannst mit den anderen. Das ist mittlerweile vielleicht ein bisschen besser durch die Discounter, die auch recht unauffällig modische, gute Sachen präsentieren, fällt man nicht so komplett auf. Man kann sich besser tarnen. Aber trotzdem, man ist nicht wirklich dabei. Man kann nicht ins Kino mitgehen. Man kann nicht ausgehen mit den anderen. Man kann vielleicht nicht am Schulskikurs mitfahren. Das sind allerdings auch Themen, die natürlich auch armutsbetroffene Menschen genauso teilen. Mhm. Nur die sind wenigstens in ihrer Heimat dabei. Wobei, ich will es jetzt überhaupt nicht gegeneinander aussprechen. Will ich, dass es so rüberkommt? Das auf gar keinen Fall.
Kann man schon nachvollziehen. Ja. Ich bin ja auf die Idee gekommen, dich zu diesem Podcast einzuladen, als ich deine Wortmeldung am diesjährigen Bundesparteitag der SPÖ gehört habe. Du hast dort etwas gemacht, was nicht so oft vorkommt, nämlich hast du dich als Gast an die Delegierten gewandt und mit ihnen grundsätzliche Überlegungen zur Frage von Kunst und Kultur, Demokratie und auch zur aktuellen politischen Lage geteilt. Warum war es dir wichtig, das Wort zu ergreifen? Warum gerade am Parteitag der SPÖ? Und was wolltest du den Delegierten, den Menschen, die dort waren, mitgeben?
Das Allerwichtigste, was ich ihnen mitgeben wollte und weshalb ich vor allem aus vollem Herzen dort aufgeschlagen bin, war, dass ich unterstreichen wollte, wie wichtig der Zusammenhalt ist. Ich habe eigentlich darauf gehofft, dass die Rede, die ich gehalten habe, appellieren sollte an Zusammenhalt, weil alles andere die Partei schwächt. Und ganz ehrlich, ich will nicht, dass die einzige größere Partei, die der ÖVP quasi im Gegengewicht entgegenstehen könnte, nicht zusammenhält. Es wird sonst immens schwierig, ein Gleichgewicht herzustellen oder mehr als ein Gleichgewicht. Und da ich über die Entwicklung in diesem Land politisch betrachtet sehr besorgt bin und den Durchmarsch, den die Türkisen im Moment inszenieren, sehr gefährlich für das Land finde, war mir das ein unglaubliches Anliegen, an den Zusammenhalt, an die gemeinsame Kraft zu appellieren und auch an das, was für mich die Sozialdemokratie ausmacht, und das ist Zusammenhalt. Und das ist Solidarität mit den Schwächern. Und das ist der Schutz von Minderheiten. Das sind lauter Dinge, die Kurz nicht achtet. Und dafür braucht es eine starke Sozialdemokratie. Das war für mich der wichtigste Grund. Abgesehen davon reiße ich gern die Klappe öffentlich auf, bin eine Bühnensau und rede natürlich auch immer gerne über Kunst und Kultur.
Das wollte ich dich nämlich auch noch fragen, wie ist es dir dabei gegangen? Weil das ist ja schon eine große Bühne, oder? Die in der Messe.
Ich habe keine Angst vor großen Bühnen, weil ich einfach schon zu lange herumtingele und auftrete. Und es ist eher beflügelnd, je mehr Leute da sind und je mehr Leute zuhören. Das ist das, was ich liebe. Das ist etwas, was für mich nur eine Freude war. Es war auch eine Ehre, als einzige nicht dazugehörende Delegierte zu sprechen. Es war auch ein Vertrauen an mich. Und auch das hat mich sehr gefreut, dieses Vertrauen.
Ich habe mir auf jeden Fall deine Worte sehr gemerkt. Also ich glaube, es ist viel hängen geblieben. Es war ja nicht, bei Weitem nicht das erste Mal, dass du dich politisch zu Wort gemeldet hast. Ich erinnere mich auch, dass du im Frühjahr 2020, also kurz nachdem die Corona-Krise so voll eingeschlagen hat, hast du gemeinsam mit anderen Künstlerinnen und Künstlern im Parlament, gemeinsam mit der SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner, einen Rettungsschirm für Kunst und Kultur gefordert. Und so wie halt bei vielen Lebensbereichen und Gesellschaftsbereichen hat ja die Corona-Krise auch ein bisschen wie eine Lupe funktioniert, wenn es um die soziale Lage jener Menschen geht, die ihr Geld mit Kunst und Kultur verdienen, also die soziale Lage der Künstlerinnen und Künstler, die da wieder mal sehr deutlich geworden ist, wie schwierig das auch für diese Menschen ist. Wie geht's den Künstlerinnen und Künstlern momentan?
Ich würde sagen, es ist sehr schwer für alle zu sprechen, weil ich jetzt nicht so viel Austausch hatte, muss ich sagen, weil ich sehr erschöpft war selbst von diesem Jahr extrem und mich auch dadurch etwas zurückgezogen habe aus diesen Diskussionen. Ich weiß allerdings, dass ohne den Beschluss von der SVA, diesen Tausender, für die Kunstschaffenden für eine bestimmte Zeit im Monat bereitzustellen, wahrscheinlich viele delogiert worden wären. Und ich glaube, dass es für die meisten Kunstschaffenden absolut fatal war. Erschreckend und zermürbend. Denn sie kamen so wie auch die anderen, ich will nämlich nie gegeneinander aufrechnen, aber sie konnten nicht in Kurzarbeit geschickt werden. Sie waren nicht abgefangen von nichts, von niemandem. Und sie hatten einen Auftrittsverbot de facto. Es lag ja nicht daran, dass die Menschen nicht arbeiten wollten oder keine Engagements gehabt hätten. Die meisten durften einfach nicht. Und das ist natürlich eine absolut, wie soll ich sagen, einzigartige Situation gewesen. Ich habe es bei mir sehr deutlich gespürt, um jetzt ganz persönlich von mir zu sprechen. Ich hatte eine Zeit lang viele Schullesungen mit den Jugendbüchern und auch sonstig viele Touren, die ich mit großer Freude gemacht habe. Sie sind natürlich anstrengend, wenn man eine lange Tour gemacht hat oder eine intensive, liegt man nachher 10 Tage flach und kann auch nicht wirklich schreiben, üblicherweise. Aber ich bin jedes Mal unglaublich glücklich gewesen, loszustarten, zurückzukommen. Also ich war bereit, mich voll reinzubuttern, alles aus mir rauszuquetschen, was nötig war. Und dann war das einfach von einem Moment auf den anderen einfach futsch. Alles, was ich da aufgebaut hatte, einfach abgesagt, einfach weg.
Und die Miete?
Die Miete blieb natürlich. Ja. Die Miete blieb, Ausgaben blieben, Ärzte, alles, was man so halt braucht. Der kranke Hund, der natürlich auch noch seine Tierarztrechnungen verursacht hat. Ich war echt so weit, dass ich, bevor ich begonnen habe, mich irgendwie wieder zurechtzufinden, ich habe mal für die OP vom Hund, die 7.000 Euro gekostet hat, alles miteinander, da waren noch ein bisschen Ersparnisse da, die ich noch hatte vom letzten Jahr. Die waren spätestens ab der Hälfte von der Hundebehandlung natürlich weg. Und ich habe eine Lesung bei Puls 4 als Tickethilfe quasi für den Hund angemeldet. Ich habe gemeint, wer den Hund in seiner OP unterstützen möchte, könnte ein Ticket kaufen. Also ich wollte keine Spenden haben, ich wollte nur, dass, wenn schon jemand Interesse dran hat, mir zuzuhören, vielleicht macht er das dann im Wissen, wohin dann das Ticketgeld geht. Das war dann recht überwältigend. Ich habe die Hälfte von der OP auf diese Art nur mit Tickets verdient. Das war Glück. Aber es war Glück. Was wäre denn gewesen, wenn diese Möglichkeit von Puls 4 nicht eingeräumt worden wäre. Und mir ging's, muss ich dazu noch sagen, immer noch besser als sehr vielen Kolleginnen und Kollegen, weil ich Kolumnen hatte. Und die Kolumnen habe ich natürlich weiterhin gehabt. Ich kenne Menschen, die hatten wirklich nichts. Von 0 auf 100 einfach nichts. Und das war natürlich extrem bedrohlich. Sie empfanden es sicher auch auf eine Art als unfair, dass sie dabei hängen gelassen wurden. Ich glaube, dass einige so in eine Abwehrhaltung Corona gegenüber getrieben worden sind, auch aus Verzweiflung. Das wäre verhinderbar gewesen, theoretisch. Man hätte sie früher abholen können.
Du bist eine fleißige Twitteratin, wie man so schön sagt. Viele Menschen folgen dir und du hast ja auch sichtlich Freude daran, dich in die Debatten einzubringen. Was bedeutet Twitter und diese Art der politischen Diskussion für dich? Und vielleicht auch eine Zusatzfrage, wie gehst du mit den schwierigen Seiten dieser Plattform um? Und ich selbst muss ja gestehen, ich lösche ja 90% meiner Tweets, bevor ich sie überhaupt poste.
Manchmal wäre es bei mir vielleicht besser, ich würde es auch tun. Aber dazu bin ich immer ein zu schneller Finger. Also dieser Moment mit, will ich das wirklich absenden, der kommt bei mir meistens, nachdem ich schon längst unterwegs bin. Twitter ist etwas sehr Faszinierendes. Es inspiriert mich sehr. Es macht mich aber auch verzweifelt. Also wie es sich für eine Muse gehört. Ich würde sagen, nachdem mir meine Muse verloren gegangen ist vor ein paar Jahren, die wirklich sehr verlässlich war und super war und mir durch viele, viele Romane geholfen hat, nachdem sie also mich verließ, habe ich eine neue Muse gebraucht. Und ich wollte sie diesmal nicht in Form eines Menschen in meinem Leben haben. Und Twitter war natürlich eine großartige Muse. Also man findet hier so viel Themen, man findet hier so viel Emotionen, egal welche. Man kann beobachten, wie Menschen miteinander interagieren. Man kann schauen, wie man selber auf sie reagiert, im Guten und im Schlechten. Also Twitter ist die perfekteste Muse und sie bescheißt einen nicht. Sie ist einfach immer da. Gleichzeitig natürlich ist Twitter ein Ort, wo Hass gut gedeiht, wo Mobbing gedeiht, wo wirklich zerstörerische, toxische Abläufe geschehen. Ich habe sie nicht so schlimm abgekriegt bis jetzt. Vielleicht, weil ich Glück hatte. Es hätte mehrmals wesentlich schiefer gehen können, als es schief gegangen ist. Ich denke zum Beispiel, Natascha Strobel ist für mich so ein schreckliches Beispiel an, was ihr angetan wurde auf Twitter. Es war schrecklich. Es war schrecklich zu lesen, diese Gewaltfantasien gegen ihr Kind, gegen ihren Vater, gegen sie, von rechter Seite aus meistens. Also das heißt meistens durchgehend. Es war sehr erschreckend, die Dimension dieser Gewalt zu sehen, weil natürlich macht sie etwas mit der Person, egal wie gut sie sich wappnen kann. Und ich bin ihr da sehr solidarisch gegenüber und mische mich auch immer wieder in solche Diskussionen ein, wo ich das Gefühl habe, sie entgleisen. Aber ich habe leider auch einige Scharmützel von links und links erlebt, wo ich mir gedacht habe, Leute, das hättet ihr euch sparen können. Das schwächt. Das schwächt, das ist brutal teilweise, was da abgeht. Und ich muss sagen, das ist vielleicht absurd, aber wenn ein extrem rechter Mensch mit Mobbing loslegt, dann ist es schrecklich, aber es ist weniger schrecklich für mich, als wenn das jemand tut, der theoretisch aus dem gleichen, wie soll ich sagen, politischen Lager ist und sich mit dieser absoluten Bereitschaft zur Vernichtung aufeinander losstürzt, beziehungsweise auf eine Person, die man dann gebrandmarkt hat. Das sind Vorgänge, die mich sehr verunsichert haben auf eine Art und die mir auch noch immer Kopfzerbrechen bereiten, weil ich nicht genau weiß, wie man da gescheit aus dieser Situation aussteigen kann.
Ja,
das man beschädigt alles. Man beschädigt sich selbst, man beschädigt den Kontrahenten, man beschädigt aber auch auf eine Art eine Bewegung. Es ist einfach nur idiotisch. Es ist eine Lose-Lose-Lose-Situation.
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich eine Dynamik, wo wir alle immer wieder mit Kopfschütteln dann vorm Handy sitzen oder vorm Computer. Und wie gehst du dann damit um? Du bist ja, glaube ich, wirklich viel, du bist jeden Tag auf Twitter, oder? Und
ja,
viel auf Twitter. Siehst du, hast du so Phasen, wo du dann wieder rausgehst und dann mal das Handy auch zur Seite legst und so?
Ja, aber wenn ich schreibe, wenn ich in einem Schreibprozess bin, dann bin ich sehr oft dort. Wenn ich schreibe eine Seite, dann bin ich wieder drin.
Tatsächlich.
Ja.
Aha.
Wenn
man ein Buch schreibt, dass man gar nichts anfangen kann mit Twitter, dass man sich dann alle Stecker ziehen muss, damit man sich irgendwie konzentrieren kann. Ist das bei dir nicht so?
Das ist bei manchen Phasen der Arbeit schon so. Aber über weite Strecken, vor allem wenn man noch nicht drinnen ist in dem Buch, braucht es bei mir zumindest einen Zustand, wo ich mich fast, ich würde sagen, meditativ in einen Zustand bringe, wo ich nicht ganz bei mir bin. Und das hilft, weil sonst leicht eine Schreibblockade entsteht. Und wenn ich aber dazwischen auf mehreren Ebenen unterwegs bin, dann wieder zurückschaue und dann wieder zurückgehe, es ist diese Pendelbewegung. Die hilft mir dann, ab einem gewissen Zeitpunkt so loszulassen, dass der Text von alleine kommen kann. Ich arbeite sehr oft und stark intuitiv. Ich sammle mir vorher logische Tatsachen, aber damit das dann zu einem Text wird, den ich erzeugen will, muss ich das Bewusstsein wieder ausschalten nach einem gewissen Punkt des Sammelns.
Wo schreibst du eigentlich?
Überall. Also wirklich überall. Und ich glaube, dass diese Art zu schreiben, auch mit Twitter auf eine Art, klingt jetzt sehr absurd, aber ich habe, als ich begonnen habe zu schreiben, hatte ich ein kleines Kind und ich habe studiert. Das heißt, ich hatte kaum Zeit, allein zu schreiben. Es war normal, dass ich neben dem Kind geschrieben habe, auf irgendwelchen Kindergarten-Treffpunkten, wo die Kinder miteinander gespielt haben, aber natürlich immer wieder gekommen sind und gesagt haben, ich will das, ich will dies. Oder eben einfach in einem Lokal, wo viele Menschen waren, wo es laut war. Das hat mich vielleicht auch auf diese Art des Arbeitens mehr gebracht, dass die Wahrnehmung flächig sein soll und nicht total peak-konzentriert, damit ich auf die intuitive Ebene komme. Spätestens dann, wenn ich es wieder überarbeite, wenn ich quasi drüber gehe und nochmal drüber gehe, dann muss ich mich darauf konzentrieren. Mhm.
Ja, spannend.
Es gibt also, das ist wie eine Collage.
Es gibt ja noch so eine, gibt ja auch noch eine andere bekannte Twitteratin, die Patricia Lockwood, die hat dieses Buch geschrieben, No One Is Talking About This, und an die muss ich gerade denken, weil die hat gesagt, sie hat ihr Buch geschrieben auf der Notizfunktion auf ihrem Handy hauptsächlich.
Es gibt sehr unterschiedliche Ansätze. Habe ich zum Teil auch schon gemacht, weil ich es einfach immer mit hatte. Und ich bin ein schlamper Deutscher, ich habe das Notebook nicht immer mit. Ich habe auch immer meine Romane im Handy drinnen.
Spannend, ja. Das ist auch was Neues irgendwie, ne?
Ich hatte allerdings, ich muss dazu sagen, ich bin quasi ein Early Adapter, weil ich hatte zuerst eine sehr dicke, feste Schreibmaschine. Die konnte ich nicht auf Urlaub mitnehmen als Kind. Ich habe ja mit 12 zu schreiben begonnen. Das heißt, das ist schon ein sehr langer Prozess, der mich begleitet. Aber so richtig Literatur, größere Projekte habe ich als Erwachsene mit Kind eben initiiert. Aber ich wollte in den Urlauben, zu denen ich mit meinen Eltern fuhr, auch schreiben. Und das ging mit dieser Schreibmaschine nicht. Das heißt, die erste Investition, die ich nicht selber tätigte, ich glaube, das hat mir jemand geschenkt, aber ich weiß nicht mehr, wo diese Maschine auftauchte, das war eine elektrische Schreibmaschine. Das ist so eine ganz kleine, die so eine Art Pseudo-Laptop gewesen ist, ganz leicht, auf Thermopapier gedruckt hat und wo man die ersten, ich glaube, 6, 7 Worte hat man im Fenster in so einem kleinen Display gesehen. Und auf dem habe ich meine ersten literarischen Versuche, die ich Gott sei Dank nie verlegt habe, weil die waren schlecht, habe ich dort geschrieben, furchtbare Fantasy-Wälzer. Einen habe ich nie beendet, 2 habe ich sogar beendet. Und es war nicht gut. Aber dieser Schreibprozess auf klein und elektronisch begleitet mich von Anfang an. Ich habe nie mit der Hand geschrieben, ich kann das auch gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt drauf kommen bin.
Vielleicht reden wir noch kurz über politische Literatur. Ja. Das Karl-Renner-Institut verleiht ja jedes Jahr einen Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch, schon seit vielen Jahren. Und wir haben auch in der Jury jedes Jahr intensive Diskussionen darüber, welche Art von Büchern wir auszeichnen wollen. Und immer wieder, nicht meistens, aber immer wieder landen wir nicht nur bei schlauen Sachbüchern, sondern auch bei Romanen und Romanautorinnen und Romanautoren. Und die letzte große Literatin zum Beispiel, die diesen Preis bekommen hat, ist die indische Schriftstellerin Arundhati Roy für ihren zweiten großen Indien-Roman, Das Ministerium des äußersten Glücks. Und Bruno Kreisky war ja ein Vielleser und der hat immer gerne betont, dass er viel von dem, was er über die Menschen und über die Gesellschaft weiß, beim Lesen von Romanen gelernt hat.
Ich auch.
Wie politisch begreifst du Literatur und wie setzt du das in deine Arbeit um? Wir haben jetzt schon kurz gesprochen über Dazwischen Ich, das ja ein offensichtlich sehr politischer Roman auch war, ein Jugendbuch. Wie wichtig ist dir das, auch politische Literatur zu schreiben?
Ich versuche das gar nicht zu trennen. Wenn ich Literatur schreibe, dann ist es für mich Literatur. Ich würde sagen, das, was mich bewegt, ist manchmal politisch bedingt, manchmal nicht. Die Herznovelle zum Beispiel war gar nicht politisch. Da hatte mich interessiert, in ein privates, kleines Eheglück in Anführungszeichen hineinzustechen, das ja eben eigentlich bei näherer Betrachtung gar kein Eheglück gewesen ist. Es geht bei mir zwar immer um Abgrund, aber nicht unbedingt immer um einen politischen. Ich finde, dass Literatur nichts muss, aber alles darf. Insofern ergibt sich daraus, wohin mich das Thema trägt. Das Jugendbuch war eindeutig ein politisches Statement. Es kommt jetzt nächstes Jahr die Fortsetzung raus.
Das wollte ich dich nämlich schon fragen. Worauf dürfen wir uns als nächstes freuen von dir?
Das ist wahrscheinlich politischer als alles, was ich bis jetzt geschrieben habe, weil ich das Gefühl hatte, es ist auch die Zeit. Die Fortsetzung von Dazwischen Ich wird die Gesellschaft genauer beleuchten, in der jemand landet, der angekommen ist. Dazwischen Ich 1 hat sich darum gedreht, wie sich jemand fühlt, der Krieg und Trauma hinter sich lässt, wie sich jemand fühlt, der versucht, Fuß zu fassen. Aber Dazwischen Ich 2 ist, wo landet diese Person dann, was für Strömungen gibt es, mit was wird sie konfrontiert, wie geht sie darauf ein, wo stehen wir als Gesellschaft im Augenblick, wobei ich fast mehr Deutschland dabei im Auge hatte, einfach weil ich keine Fortsetzung von dazwischen, ich eigentlich schreiben wollte, für mich was erledigt. Der Verlag hat mich zweimal gefragt, ob ich nicht will, und ich habe immer gesagt nein. Und dann war ich in Dresden bei einer Kulturveranstaltung, eine Kulturwoche, und habe Pegida-Aufmärsche gesehen. Und dann habe ich gewusst, ich brauche leider eine Fortsetzung. Darum kommt sie jetzt auch so spät, weil sie eigentlich ursprünglich von mir gar nicht geplant war.
Und wann kommt sie, damit das alle wissen?
Ich schätze mal im Jänner. Es ist in der ersten Auslieferung im nächsten Jahr dabei. Aber es steht noch nicht ganz fix Jänner oder Februar.
Irgendwann im Jänner. Kommenden Bücherwinter. Ja. Also.
Und ansonsten muss ich auf andere Autoren verweisen, die entweder strikt politisch oder auch strikt nicht politisch gearbeitet haben. Die Qualität entscheidet ja im Endeffekt die Literatur. Ich habe wahnsinnig viel gelernt aus Büchern, die politisch waren oder auch nicht. Aber es ist jetzt die nächste Frage, was ist ein politisches Buch? Was
Ganz
macht
genau,
das ja. politische Buch jetzt aus? Ich denke mir, jedes Buch, das seine Zeit unter die Lupe nimmt und das Verhältnis der Menschen untereinander in dieser Zeit oder auch in einer anderen, es kann nur politisch sein, aus dem Grunde, weil einfach die Menschen zwangsläufig in einem System agieren. Und jedes Buch verrät etwas über dieses System. Insofern ist diese Unterteilung ein bisschen schwierig vielleicht. Bei Sachbüchern wäre das definitiv eindeutiger, diese Linie gezogen zu haben. Es kann auch die Beschreibung einer Wohnung mit dem Staub unter dem Bett politisch sein. Es kommt darauf an, wie man es erzählt. Und es muss aber nicht. Das ist das Schöne dran, diese absolute Freiheit, die Literatur als Medium bietet.
Ganz genau so sehe ich das auch. Es war mir eine große Freude, Julia Rabinowitsch, mit dir dieses Gespräch zu führen, dass
Dankeschön.
Du den Weg gefunden hast zu uns ins Renner-Institut. Vielen Dank.
Dankeschön für die Einladung und einen schönen Tag an alle, die zugehört haben.
Vielen Dank Ihnen allen fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben gerne zugehört und sind auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir über die großen gesellschaftlichen und politischen Fragen unserer Zeit sprechen. Die letzten beiden Jugendbücher von Julia Rabinowitsch, Dazwischen ich und Hinter Glas, sind beide im Hansa Verlag erschienen und auf jeden Fall auch für Erwachsene lesenswert. Wie immer die Bitte, auch weiter zu sagen, dass es den Podcast Rotfunk gibt, der aktuelle und grundsätzliche politische Debatten hörbar macht. Abonnieren Sie uns, folgen Sie uns auf Twitter und wenn Ihnen diese Sendung gefällt, bewerten Sie uns im iTunes Store mit 5 Sternen, damit uns auch andere Hörerinnen und Hörer leichter finden können. Bis zum nächsten Mal. Produziert wird dieser Podcast vom Karl-Renner-Institut, Musik und technische Umsetzung von Peter Kollreider, Hörwinkel.